Sagen und dann diese Sache mit der Mishnah und so weiter abschließen. Wir haben also bei diesen hebräischen, bei dieser Sache mit der Mishnah, da haben wir nicht ein geordnetes Werk vor uns, das systematisch geordnet ist. Wir haben dort zu einem Thema die unterschiedlichsten Meinungen von verschiedensten Akademien und Predigten und Lehren und Diskussionen zwischen Lehrern und Schülern und so weiter. Und das ist schon eine interessante Sache. Und manchmal haben wir fantasievolle, idealisierende Sprüche. Und manchmal wird Historisches mit Legendärem vermischt auch. Manches ist nicht immer nachvollziehbar, aber das ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, ich rate euch, wer sich interessiert, der sollte sich die Sprüche der Väter besorgen. Und zwar hat da der Rabbiner Bamberger ganz hervorragende Ausgabe geliefert mit Erklärungen. Man hat hier also den hebräischen Text, man hat den deutschen Text und dann zu jedem Rabbi, der hier gesprochen hat, eine entsprechende Erklärung. Und das ist schon klasse. Zum Beispiel steht, es sei dein Haus ein Versammlungshaus der Weisen und bestäube dich mit dem Staub ihrer Füße und trinke mit Durst ihre Worte. Ja? Die Lehre wird in der schriftlichen und mündlichen Lehre mit dem Bild des Wassers verglichen. Ja? Und hier, es sei dein Haus geöffnet der Erleichterung und es seien Arme deine Hausgenossen und plaudere nicht zu viel mit der Frau. Bezüglich der eigenen Frau sagten die Weisen es um wie viel mehr mit der Frau eines anderen. Daher sagten die Weisen, wer zu viel plaudert mit der Frau, verursacht sich Unheil. Lässt ab von den Worten der Tora und es kann sein Ende sein, dass er das Gehinnom erbt. Ne? Oh ja, das kann man jetzt nicht so. Aber das hört sich doch nicht schlecht an. Josua, der Sohn des Berachja, sagt, schaff dir einen Lehrer und erwirb dir einen Genossen, einen Freund, einen Chaver und beurteile jeden Menschen nach der günstigen Seite. Als Jesus den Judas bei seiner Gefangennahme mit Freund ansprach, war eine Sache deutlich. Die Leute, die Jünger eines Gelehrten, eines Lehrers, eines Meisters, nannten sich ja untereinander Freunde. Wenn es schon eine Selbstverständlichkeit war, dass man den Lehrer, wenn Vater und Lehrer in Gefangenschaft gerieten, den Lehrer zuerst befreite und dann den Vater, weil der Lehrer für das jenseitige Leben unterweist, der Vater aber nur das diesseitige Leben gegeben hat, dann kann man sich vorstellen, was für eine Bedeutung es für die Hörer hatte, die es hörten, dass Jesus dem Mann sagte, Freund. Die Leute wussten, das ist ein Verräter. Wie kann der seinen Meister verraten? Wie kann der seinen Meister verraten? So, gehen wir weiter. Vier Gesichtspunkte spielen eine hohe Rolle. Erstens, Jesu hohes Ich-Bewusstsein als Sohn Gottes, als Messias. Jesu Wort, zweitens, Jesu Wort in enger Beziehung zu den Lehrern seiner Zeit. Dann drittens gibt es Rückübersetzungen ins Hebräische. Und wer schrieb das erste Evangelium? Wobei es uns eigentlich egal sein kann, wer das erste Evangelium schrieb. Aber es gibt einige wichtige Aspekte dabei und die sollten wir doch beachten. Erstens, Jesu hohes Ich-Bewusstsein. Jesus wurzelt im Judentum der zweiten Tempelperiode. Er trug kein Schild mit der Aufschrift, hier kommt der Messias oder ich bin der Messias, sondern er bediente sich der feinsinnigen rabbinischen Lehrweise. Wenn ich rabbinisch sage, dann ist das eigentlich ein Anachronismus, weil es damals den Titel Rabbiner noch nicht gab. Man adressierte zwar jemand mit Rabbiner, Rabbi, aber damals gab es den Titel noch nicht. Der wurde erst später benutzt. Er vergleicht sich zum Beispiel im Psalm 118 mit dem Eckstein. Evan und Ben, zwei, also Evan heißt ja Stein und Ben heißt Sohn. Ne? Und da ist ein Wortspiel. Er sagt zu Gott, mein Vater. Er identifiziert sich selbst als Sohn und macht sich Gott gleich. Schon als Zwölfjähriger. Bei der Taufe und bei der Verherrlichung auf dem Berg wurde die Identität Jesu vom Himmel her bezeugt. Es ist etwas Interessantes. Zum Beispiel, Lukas ist ja wohl derjenige, der das hebräischste Evangelium hat. Lukas kann hervorragend Griechisch, das zeigt er am Anfang seines Evangeliums, das zeigt er am Anfang der Apostelgeschichte und von Kapitel 16, wo der sogenannte Wir-Bericht beginnt, dass er sehr gutes Griechisch schreibt. Aber er übernimmt, so wie er auch am Anfang sagt, das Material, das er gesammelt hat, sehr so, ohne es wesentlich zu verändern. Er arbeitet nicht an den Texten, er setzt das nur zusammen, stellt das zusammen. Das ist seine Arbeit. Und er bringt da etwas Interessantes ins Spiel. Auf dem Berg, Lukas, Kapitel 9 ist das, glaube ich, da steht geschrieben, da kommt die Herrlichkeit und dann kommt eine Stimme und da steht, du bist mein dies ist mein auserwählter Sohn, den hört. Den sollt ihr hören. Das Interessante bei dieser Zusammenstellung ist die Genialität. Auserwählt, mein auserwählter Knecht, ist ein messianischer Text aus Jesaja 42. Mein auserwählter Knecht, eine messianische Figur. Du bist mein Sohn. Und zu der Zeit Jesu war das selbstverständlich, dass natürlich das ein messianischer Text ist. Aus Psalm 2. Du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt. Ne? Sohn, mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Das ist ein Wort aus dem fünften Buch Mose, ich glaube Kapitel 18, wo Mose sagt, einen Propheten gleich wie mich wird der Herr und aus der Mitte deiner Brüder erwecken, den sollt ihr hören. Wir haben also drei Hypertexte. Google, ne, Hypertext. Und dann einmal auserwählt, einmal Sohn, einmal den sollt ihr hören. Alle drei Sachen sind messianisch, eindeutig. Und alle drei Sachen stammen aus. Einmal aus der Tora, einmal aus den Propheten und einmal aus den Schriften. Aus dem Tanach. Also das Wort von dem erwählten Knecht oder Erwählter, Auserwählter, ist aus den Propheten. Sohn ist aus den Schriften, aus den Psalmen. Und den sollt ihr hören, ist aus der Tora. Und damit ist das genial. Wer kommt auf so eine Idee? Ne? Offensichtlich scheint Gott auch ein bisschen sich in der Bibel auszukennen. Also er nennt Gott seinen Vater. Er hat zwar nie gesagt, ich bin der Messias. Hat er nicht gesagt. Aber er sagt, ehe Abraham war, bin ich. Ne? Eine interessante Sache ist, als er den Glauben sah, dieser jungen Leute, die ihren Freund durch die Decke herablassen, dann sagt der Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Das Wort Salach wird ja in das Vergeben wird ja in Bezug auf Gott gebraucht. Also deine Sünden sind dir vergeben. Dieses Wort kommt in 3. Mose 4 und 5 vor, wo es heißt, und es wird ihm vergeben werden. Versteht ihr? Also wenn er zu dem Jungen sagt, deine Sünden sind dir vergeben, dann spricht er sozusagen wie an der Stelle Gottes. Das macht die Leute stutzig. Und die sagen, hey, was ist los? Der kann doch nur Gott Sünden vergeben. Was fällt dem denn ein? Die haben das sofort geschnallt oder gemerkt. Sagen wir mal, wollen wir nicht hier so die Sprache benutzen. So. Und dann tut er noch einen drauf. Im Griechischen ist es natürlich so, dass man das nicht nachvollziehen kann, was er da gesagt hat. Aber sollte er Bar Enash gesagt haben und damit einen aramäischen Ausdruck aus Daniel 7, Vers 13 gebraucht haben, dann hätte er sich tatsächlich ausdrücklich, deutlich als Menschensohn, als übernatürliche Figur gezeigt. Menschensohn. Das wäre natürlich, dass die dann von Lästerung gesprochen haben, kann man sich ja vorstellen. Ja. Jesus sagt, was nennt ihr mich Herr? Lukas 6, Vers 46, 47. Ihr nennt mich Herr, Herr und tut nicht, was ich sage. Ne? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Oder er sagt, ich werde euch Ruhe geben für eure Seelen. Er sagt, mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das steht ja schon in Jeremia drin. Anstelle Gottes. Jesus spricht also an einer ganzen Reihe von Stellen, so wie wenn er an der Stelle Gottes reden würde. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel. Und das ist typisch für Gott, das hat er ja gesagt. Er wird sein Volk sammeln und er wird dich wieder sammeln, Psalm 91. Er wird euch mit seinen Flügeln decken und so weiter. Das sind eindeutige Anspielungen. Diese typischen, feinsinnigen, rabbinischen Anspielungen, das ist typisch. So hat man gesprochen. Und das haben die Leute gemerkt. Das ist genial. Das kann man nicht nachmachen. Das kann man nicht erfinden. Und das ist ein Hinweis darauf, wie genial Jesus gesprochen hat und dass das alles stimmt. Und wenn dann so einer hierher kommt und sagt, dass Jesus gerade mal einen Satz, dass wir gerade mal einen Satz von Jesus hätten, das ist total der Schwachsinn. Ne? Ich sage das einfach mal so. Ne? Denn das ist unsinnig. Warum wird das von den Gelehrten denn nicht erkannt? Ja, ganz einfach. Da werden verschiedene Dinge außer Acht gelassen. Zunächst erstmal wird die Kultur der damaligen Zeit außer Acht gelassen. Die Kultur. Es wird die Sitte, die Sitten und Gebräuche der damaligen Zeit werden außer Acht gelassen. Die Sprache, das mischnaische Hebräisch, wird außer Acht gelassen. Und dann hat man, wie gesagt, ein mangelndes Bewusstsein für die scharfsinnige jüdische, rabbinische Lehrweise. Diese vier Elemente gehören sehr, sehr dicht zusammen. Jesus hatte, um das zusammenzufassen, obgleich Mensch, so wie er sich präsentierte, eine tiefe Intimität und Identität mit dem einen Gott. Dass die Apostel Jesu Worte klar verstanden haben, erkennen wir an ihrer hohen Christologie. Wir finden diese Christologie schon in der frühen Gemeinde. Sie singen Lieder, sie haben nicht Glaubensbekenntnisse, wie wir sie von den Kirchenvätern in typisch griechischer Weise dann erarbeitet finden, sondern sie singen Lieder, sie zum Beispiel das Lied im Philipperbrief, da haben wir solche Worte. Und später verliert man das aus den Augen, diese Natürlichkeit. Später formuliert man. Später macht man aus Jesus, ich möchte euch bitten, was ich jetzt sage, dass ihr das nicht missinterpretiert und nicht missversteht. Später macht man aus Jesus einen Gott, der wieder so hoch ist, dass man schon wieder einen neuen Vermittler braucht. Und zwar nach der typisch griechischen polytheistischen Denkweise. Ich erwähne das nochmal, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus. Wir brauchen beide Elemente, den historischen Jesus, und damit meine ich nicht den historischen Jesus, so wie er von der liberalen und historisch-kritischen Theologie verkündigt wird, und wir brauchen den Jesus, der sich als Messias offenbart. Wir brauchen beide Elemente, sein Leben als Jude und ihn als den Herrn und Gott. Deswegen, das hat man nachher in polytheistischer Weise, typisch polytheistisch, ich will darauf nicht weiter eingehen, so exaltiert, dass man dann wieder eine Vermittlerin braucht. Und die Vermittlerin Maria, die ist dann entstanden. Die musste ja zwangsläufig kommen. Jetzt musste man wieder, und das hat auch mit gnostischem Denken zu tun und mit anderen Dingen zu tun, dass man jetzt schon wieder jemand braucht. Und natürlich hat sich Eva angeboten. Eva und andere Gottheiten und natürlich Maria. Bitte.
Darf ich mal eine Frage stellen? So viele Menschen sagen, Jesus ist Gott. Er ist wie Gott. Er hat seine Eigenschaften. Er ist total verbunden mit Gott.
Ich möchte, diskutieren wir nachher. Ja? Ich würde lieber hier weitermachen wollen. Vielleicht wird es deutlich. Paulus nennt 1. Korinther 8, Vers 5 bis 6 die wesentlichen Elemente des Schma, Schma Israel, ja? Des jüdischen Glaubensbekenntnisses der frühen Gemeinde. So ist doch für uns ein Gott, der Vater, und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Und beide sind eins. Eine radikale Tatsache. Die Gemeinde identifiziert Jesus mit Gott. Und das ist ein gesunder, kräftiger Monotheismus, der eigentlich in die damalige Denkweise hineinsteigt. Aber ich habe heute schon mal gesagt, leider hat sich sowohl Christentum als Judentum aus dem Judentum der damaligen Zeit, beide haben sich anders entwickelt. Das heutige Judentum durch die Jahrhunderte hindurch hat seinen eigenen Weg genommen von dem Judentum der zweiten Tempelperiode und das Christentum hat seinen eigenen Weg genommen. Ihr müsst Folgendes sehen. Das Judentum der zweiten Tempelperiode hatte diese Elemente, von denen wir sprechen. Wir haben teilweise Veränderungen hineingebracht durch griechisches Denken, polytheistisches Denken sogar, und haben dann drei Personen sozusagen entstehen lassen, fast. Ich meine, die Kirchenväter waren sich teilweise dessen bewusst, wie schwierig es ist, so etwas zu definieren. Aber wir dürfen uns nicht an die Aufgabe heranmachen, Gott zu definieren. Das kann keiner. Gott ist Gott. Und wie er ist, ist er. Er handelt und wir können sein Handeln sehen. Personen. Und wir können das nicht auseinanderklamüsern, wie das sein soll und sein wird. Da hat man sich entfernt im Christentum und auch im Judentum. Denn das Judentum musste ja auch gegenüber dem Christentum eine Barriere schaffen. Und so wurden dann auch Worte, wie sie früher gelehrt waren, unter den Gelehrten umgedeutet. Versteht ihr? Umgedeutet, im Judentum, umgedeutet. Und so hat sich die Sache auseinandergearbeitet. Leider. Aber darauf möchte ich und kann ich auch hier nicht mehr eingehen. Aber es ist doch klar, Paulus sagt, jedes Knie wird sich vor mir beugen, jede Zunge mir schwören und sagen, ne? Ja, das ist aus Jesaja 45. Und Paulus zitiert das fast wörtlich. Hier, ich habe den Septuaginta-Text und habe den Text aus dem Philipperbrief. Jesus ist der Herr. Das ist der höchste Ausdruck. Herr ist der höchste Ausdruck im Tanach. Und die frühe Gemeinde nimmt dieses Wort zur Ehre Gottes, damit der Vater alles in allem ist. Und der Geist des Messias in uns ruft, aber. Petrus sagt zu Pfingsten, es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Petrus sagt, wer Jesus anruft, mit anderen Worten. Es wäre unmöglich, wenn Jesus bloß Mensch ist. Die Anbetung Gottes gilt auch seinem Sohn, zur Ehre Gottes. Wie können Vater und Sohn eins sein? Die frühe Gemeinde erklärt das nicht theologisch, sondern sie handelt liturgisch. Sie erklärt das nicht, absolut nicht. Sie erklärt das in Liedern und in der Anbetung. Nicht in theologischen Diskussionen, auch nicht in abstrakten Spekulationen oder Erläuterungen über die untrennbare Einheit von Vater und Sohn. Es ist ja interessant, Mann und Frau sind Basar Echad, ein Fleisch. Man kann, wie man das später natürlich gesagt hat, auch Gott sagt, lasset uns Menschen machen. Was bedeutet dieses uns? Natürlich hat man da nachher diese Konstruktion des Pluralis Majestatis gefunden, aber ich meine, das ist nicht unbedingt so. Ich kann Jesus, ich kann Gott, ich kann die Gottheit nicht erklären. Und ich habe auch kein Problem damit. Für mich ist er mein Retter, mein Messias, mein Herr, und fertig ist die Sache. Wenn eine Zeit kommen wird, und die wird kommen, dann wird der Messias seinem Volk erscheinen, dann wird er sich seinem Volk offenbaren, und dann wird deutlich werden, dass wir auch dazu gehören, und immer dazu gehört haben, die wir an diesen einen Gott glauben, die wir den ethischen Monotheismus akzeptiert haben und leben. Ich will ganz deutlich sagen, ich habe das auch in meinem Buch deutlich gemacht, schaut mal, Israel hatte schon am Sinai den Auftrag, ihr sollt mir ein Priestertum sein für alle Völker. Das wissen alle Rabbinen. Ich meine, die meisten wissen das. Shlomo Riskin, einer der Modernen, sagt das auch. Das ist ein Auftrag gewesen, schon damals, vor 3400 Jahren, dass der ethische Monotheismus unter die Menschen kommt. Und dann passiert Folgendes. Gott schickt den Jona nach Nineveh und er sagt, bin ich bescheuert? Ich gehe dahin und die bekehren sich. Ich gehe dahin und Gott ist barmherzig. Ja, das kann ich doch nicht machen. Ich kenne meinen Gott besser, als er sich selbst kennt. Ja, das sagt Jona, sozusagen. Also, das sagt er nicht wortwörtlich, aber das geht ja aus all dem hervor, was er sagt. Und dann geht er nach Nineveh und sieht, die Menschen bekehren sich wirklich, diese Heiden. Anstatt sich zu freuen, ja überleg mal, wenn sich heute Abend 10 Leute hier bekehren würden, da würde ich mich doch freuen, wie verrückt, ne? Klar. Jetzt bekehrt sich da eine Stadt und 120.000 Menschen sind das. Da ist er ärgerlich, setzt sich hin und sagt, Mensch, ich hab's, das hab ich. Ne? So. Und dann kommt Gott zu ihm und sagt, hör mal, warum hast du so einen Missmut? Er sagte, hast es jetzt endlich geschnallt? Deswegen bin ich ja damals doch abgehauen und wollte doch damals schon nach Tarsis. Ich weiß doch, wer du bist. Du kennst dich doch selber nicht. So, jetzt pass auf. Jesus ist in Nazareth, einem kleinen Minidörfchen. Es heißt ja immer Stadt, ihr, Stadt. Das ist ein Minidörfchen, hat aber eine Synagoge. Nicht weit davon ist der Heimatort von unserem lieben Freund Jona. Tradition. So, dort in diesem kleinen Ministädtchen liest er aus der Tora vor, er steht auf, um zu lesen. Und dann, nach der Lesung der Tora, liest er dann auch aus den Propheten. Und ja, dann bezieht er das Wort auf sich selbst. Von Jesaja 60. Oh, da sind die sauer. Da heißt es, sie gaben Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade. Ja? Worte der Gnade. Shmuel Zafrai hat gesagt, Divrei Chesed, das bedeutet nicht wunderschöne Worte, sondern das ist eine Irrlehre, das ist was Verkehrtes. Die Frau vom Hiob sagt, segne Gott. Ja, segne Gott. Das steht dort in Hebräisch. Segne Gott. Fluche Gott. Die Sünde ist die Schande der Völker. Sprüche. Da steht Chesed. Also oft wird etwas Negatives als positiv ausgedrückt. Wenn wir die Reaktion der Leute in Nazareth verstehen wollen, dann müssen wir mit der Sprache arbeiten. Die Leute, die hören sich Jesus an und sagen sich, was ist das denn hier? Und kochen vor Wut. Und dann tut er noch eins drauf. Wahrscheinlich, es gibt, ich weiß jetzt, ich müsste nachschauen, es gibt eine andere Stelle im Alten Bund, im Tanach, in der hebräischen Bibel, da übersetzt man es richtig. Fluche Gott, ne? Fluche Gott, sag Gott ab, ja, bei Hiob. Da sagt man nicht segne Gott, obwohl da Segen steht. Da begreift man das. Und auch an anderen Stellen begreift man das, wo der hebräische Text vorliegt, dann übersetzt man es richtig, weil man es weiß. Aber wo der griechische Text vorliegt, da übersetzt man es falsch, weil man der griechische Übersetzer, der muss nicht unbedingt Hebräisch können. Ne? So. Und deswegen kochen die Leute. Und als er dann sagt, ja, damals zur Zeit Elias, dann wurde Elia nicht zu einer Israelitin gesandt oder zu Israeliten gesandt, sondern zu der Witwe in Zapat. Und das war ja eine Heidin. Und bei Elisa war dieselbe Sache. Dann läuft das Fass über und jetzt raus mit dir, jetzt schlagen wir dich tot. So. Versteht ihr? Das Bewusstsein, den ethischen Monotheismus unter die Völker zu bringen, war vorhanden. Keine Frage. Die Aufgabe, ja, die stand. Aber da gab es Barrieren. Und wir sehen das. Jesus sagt laufend, das müsst ihr den anderen Leuten sagen, er selber war ja offensichtlich nie in ein heidnisches Haus gegangen. Er überlässt die Sache seinen Jüngern. Und ich habe das heute Morgen schon gesagt mit dem Petrus. Schaut mal. Müsst ihr euch mal vorstellen, was alles in Bezug auf die Speisevorschriften geschrieben ist im Talmud und in der Mishnah, was da alles geschrieben ist, wie schwer es für einen Juden ist, in das Haus eines Heiden hineinzugehen und dort zu speisen. Du musst dabei stehen, wenn es gemolken wird. Und andere Dinge mehr. Das hat es sehr, sehr schwer gemacht. Und für Petrus war das eine Riesenüberwindung. Frage, wenn jetzt von den Juden das Evangelium in alle Völker gebracht werden muss, und ich glaube, wenn die das täten, die würden das mit einer Riesenüberzeugung tun können. Ich wünschte mir das. Ich wünschte mir, dass diese wunderbare Botschaft, jetzt mal ganz abgesehen von Jesus als Messias, einfach nur der lebendige Gott, so wie er am Tanach offenbar ist. Wenn die Juden hingehen würden und würden das so verkündigen, es wäre unglaublich. So sehe ich das. Aber es ist schwer, wenn du als orthodoxer Jude da hingehst, jetzt, Mensch, was sollst du essen? Ne, das ist ein riesen Problem. Stimmt's? Das müssen wir verstehen. Gut. Jetzt hat Gott sich Folgendes gesagt. Dann werden wir das mal so machen. Er hat sich einen Mann genommen, das war ein Pharisäer aus Tarsus. Und der hat die Sache dann unter die Leute gebracht. Er ist von seinen jüdischen Brüdern gründlich missverstanden worden. Und er ist auch von seinen griechisch sprechenden Brüdern, darunter auch Kelten, Galater, gründlich missverstanden worden. Er musste das leider auf sich nehmen. Dieser Mann hat die Botschaft unter die Völker gebracht und weiter unter die Völker gebracht und weiter unter die Völker gebracht. Ich habe von Flusser und anderen gehört, also von Juden, wenn wir die Christen nicht gehabt hätten, würden wir als Juden wahrscheinlich gar nicht so bekannt sein in der Welt. Ja, ist so. Denn wir sprechen laufend von, welch ein König wird in der Welt so oft genannt wie der Name David? Welch ein Fluss ist so bekannt wie der Jordan? Welch eine Stadt so wie Jerusalem? Jeder Christ kennt Jerusalem, ich meine vom Namen her. Ja, wir haben also eine Menge damit zu tun. Eines Tages wird die Decke von Juden und Heiden weggenommen werden. Und wir werden merken, dass Gott alles in allem ist. Und es wird einfach herrlich sein. Aber wir sind begrenzt. Die Juden sind begrenzt. Und wir sind begrenzt. Leider noch immer. Ich will noch eins sagen. Die Lehre vom einen Gott, der sich so manifestiert, wie wir es in der Bibel lesen, im Neuen Testament lesen, wurzelt im hebräischen Erbe der Gemeinde. Und jüdische Gelehrte, nämlich Jesus und die Apostel und die Ältesten, haben diese Lehre formuliert. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Die rabbinische Literatur liefert bedeutende Erkenntnisse für das Studium der Evangelien. Das habe ich schon heute einmal gesagt, vorhin am Schluss der zweiten Stunde. Es ist interessant, die Rollen vom Toten Meer sind zu 95% hebräisch. Es wird ja ein Einwurf gemacht. Man sagt, die rabbinische Literatur ist nicht so alt wie die Evangelien, das stimmt. Aber man vergisst, dass die mündliche Überlieferung sehr genau ist. Aber interessant, man fällt begeistert über die Evangelien von Thomas und Judas her. Jetzt, in den letzten Jahren, ne? Vorletztes Jahr war das Evangelium von Judas dran und paar Jahre zuvor das Evangelium von Thomas. Thomas war ein Zweifler, Judas war ein Verräter. Das ist ein tolles Thema, ne? Super. Ja. Nein, die rabbinische Literatur ist sehr, sehr genau, basiert auf der sehr genauen mündlichen Tradition. Und die Ungenauigkeiten haben sich erst später eingeschlichen durch die schriftliche Niederlegung. Deswegen ist es wichtig, immer die Quellen anzugeben. Quellen, Quellen, Quellen. Dann ist es doch so, wir haben das Gefühl für Tora verloren. Wir haben wenig Gefühl für die Relevanz, für die Bedeutung des Wortes Gottes für uns ganz persönlich. Wir zweifeln, wir verändern, wir setzen uns über das Gesetz hinweg. Wir wollen eine Erneuerung erleben, aber wir müssen uns fragen, wie viel Einfluss hat denn der Jesus der Evangelien noch auf uns, auf unsere Theologie? Tun wir denn, was er sagt? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist doch die Essenz des Evangeliums. Machen wir das? Ihr seid doch alle Christen und wir sind doch alle in einem Boot eigentlich. Ne? Jetzt müsste es ganz gehörig anfangen zu wackeln und zu schaukeln. Ne? Ich habe ein schönes Wort gefunden. Es gibt ein Wort, das heißt Nachal Etan. Ein mächtiger Strom. Wenn man, ein Freund von mir hat mir Bilder von, oh, die habe ich auf meinem Laptop, auf dem Schlepptop da. Und die... Also da hat er mir, da waren die gerade in Qumran. Ah ja, die habe ich ja. Nee, lass rein. Ah, muss ich zu lange suchen. Ich habe es ja nicht direkt parat, vielleicht doch, aber gleich gucke ich mal nachher. Mein Freund ist in Qumran und die gucken mit der Gruppe alles an und wollen nachher nach Qasr al-Yahud, dort an die Taufstelle. Und plötzlich rauscht und braust es. Ein riesiger Strom stürzt dort herab und alles ist überschwemmt, die Straße überschwemmt, die sind eingeschlossen, die müssen da bleiben, ist alles furchtbar. Vielleicht sollte ich euch das zeigen. Als ein solcher Strom soll das Evangelium, soll die Botschaft Gottes über uns kommen. Das ist es, was in Amos geschrieben steht. Kapitel 5. Vers 24, Recht ergieße sich wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein solcher starker, kraftvoller, nicht versiegender Bach, ein mächtiger Strom in der Wüste mit gewaltiger Kraft. Damit intensiviert Jesus die Tora. Schaut mal, man sagt ja, Jesus hat die Tora, Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, die Tora aufzulösen, sondern sie zu erfüllen. Aber die Theologen sagen, Jesus ist gekommen, die Tora aufzulösen und nicht zu erfüllen. Das ist die Praxis. Paulus sagt, wir heben auf keinen Fall das Gesetz auf, wir stellen die Tora auf ein stärkeres Fundament durch Intensivierung der Interpretation. Und Jesus hat dann die Tora intensiviert. Wir kommen wahrscheinlich nachher noch drauf. Jesus hat ein schweres Gebot genommen und hat ein leichtes daneben getan. Er hat das schwere Gebot genommen, du sollst nicht töten. Und er hat ein leichtes Gebot genommen, du sollst nichts Arges in deinem Herzen wider deinen Nächsten haben. Und hat beide verbunden und hat gesagt, wenn du das leichte Gebot übertrittst, dann wirst du bald das schwere Gebot auch übertreten. Ja? Wir kommen jetzt gleich dazu. Die rabbinische Literatur, und das ist der dritte Punkt, enthält eine Menge alter Sprüche, die mit den Worten Jesu vergleichbar sind. Zum Beispiel, jetzt kommt eine ganze Liste. Mit wem kann Mose verglichen werden? Mit einem Licht auf einem Lichtständer, von dem viele Lichter angezündet werden. Das ist rabbinisch. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Shimon ben Eliezer sagte, wenn die Kinder Israel den Willen ihres Vaters im Himmel tun, dann wird der Name Gottes auf der Erde groß gemacht. Jesus sagt, sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Der Jerusalemer Talmud sagt, wenn ein Teil der Tora aufgehoben wird, dann wird die ganze Tora aufgehoben. Wenn jemand seinem Nächsten auflauert und ihn angreift, sodass er stirbt, ist er ein Mörder. Wer ein leichtes Gebot übertritt, wird bald ein großes übertreten. Das ist Talmud. Trage nichts Böses in deinem Herzen gegen deinen Nächsten. Wer seinen Nächsten hasst, ist ein Mörder. Shimon ben Akish sagt, wenn jemand mit seinem Körper sündigt, ist er ein Ehebrecher. Wir aber sagen, schon wer mit seinen Augen Ehebruch begeht, ist ein Ehebrecher. Wenn man euch bedrängt und Böses über euch redet, sollt ihr nicht dasselbe tun, sondern im Leiden lieben. Sie lieben Gott wie ein Sohn den Vater. Das ist auch ein Wort von den Weisen. Ähnlich sagt Jesus, wenn sie euch alles Mögliche antun, glücklich seid ihr, wenn ihr das ertragt. Chana ben Chanina sagt, wenn dein Feind früh aufsteht und zu dir kommt und dich töten will und er ist hungrig und durstig, dann sollst du ihm zu essen und zu trinken geben. Das ist ein rabbinisches Wort. Rav Shaul sagt, Rabbi Shaul, aber nicht Saulus, nicht der Saulus von Tarsus. Seid wie Gott, der gnädig und barmherzig ist und vergibt, so sollt auch ihr sein, gnädig und barmherzig und den Menschen vergeben. Ein anderes Wort von den Schätzen im Himmel. Der König von Adiabene war zum Judentum übergetreten und verschenkte dann einen Teil seiner Schätze, den größten Teil seiner Schätze. Seine Untertanen sagten, deine Vorfahren haben Schätze gesammelt und du gibst sie weg. Er sagte, meine Vorfahren haben Schätze für diese Welt gesammelt. Ich aber habe Schätze für die zukünftige Welt gesammelt. Erinnert uns das irgendwie an ein Wort von Jesu? Shimon ben Eliezer sagt, habt ihr je gesehen, dass ein wildes Tier einen Beruf ausübt? Für sie wird gesorgt, ohne dass sie sich sorgen. Wie viel mehr will auch ich mich nicht sorgen? Rabbi Eliezer sagte, wer heute Brot in seinem Korb hat und fragt, was werde ich morgen essen, wird als ein Kleingläubiger gelten. Du weißt ja nicht, was morgen kommt. Vielleicht kommt der Morgen und du bist nicht mehr. Bergpredigt, ne? Sowas ähnliches, habe ich schon mal gelesen im Neuen Testament. Die Weisen sagten, der Schabbat ist euch übergeben, nicht ihr dem Schabbat. Und Jesus sagt, nicht der Mensch ist um des Sabbats willen geschaffen, sondern der Sabbat für den Menschen. Also kongruent. Hillel sagte, richte nicht deinen Nächsten, bevor du in seinen Schuhen steckst. Rabbi Tarfon hat gesagt, er lebte eine Generation nach Jesus. Ich wüsste gerne, ob jemand in dieser Generation ist, der Korrektur annimmt. Da kommt vielleicht einer und sagt, lass mich den Splitter aus deinem Auge rausnehmen. Da sagt er, nimm du ihn doch zuerst aus deinem Auge raus.
Den Klotz?
Also den Klotz, ja. Rabbi Tarfon. Oder die goldene Regel. Bei Hillel ist sie negativ ausgedrückt. Tu nicht, was deinem Nächsten nicht gefällt. Und Jesus sagt es positiv, was die Leute wollen, dass ihr ihnen tut, das tut ihr ihnen. Dass ihr was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihr ihnen auch. Also jüdische Gelehrte, und ich bin ihnen begegnet, sehen das Neue Testament als eine bedeutende Quelle zum besseren Verständnis von Mishnah und Talmud an. Zum Beispiel gibt es im Neuen Testament eine Reihe von Traditionen, die literarisch einfach älter sind als in den jüdischen Schriften. Mein Freund David Biffin erzählt Folgendes. Da muss er einen Artikel von Shmuel Safra'i bearbeiten für seine englische Zeitschrift, Jerusalem Perspective. Und dann schreibt Safra'i davon, Safra'i schreibt da, Jesus hat in der Synagoge von Nazareth die Tora vorgelesen. Hat er gelesen, der Teure. Naja, jetzt überlegt er sich, Rabbi Safrai und Professor Safrai und naja, er ist hin und hat ganz vorsichtig nachgefragt. Und dann sagt er ihm, ne, das steht doch da. Geht hin, holt das griechische Testament aus dem Regal und zeigt ihm, schau, hier steht's. Und er stand auf, um zu lesen, und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und dann sagt er, wo? Ich lese das nicht. Das steht doch da. Und er sagt, erklären Sie mir, ich verstehe das nicht. Ach, sagt er, Safai, ist doch klar, ist doch ein Christ. Versteht seine eigene Bibel nicht, ist klar. Warum? Weil da steht, aufstehen, um zu lesen, bedeutet die Tora lesen. Das ist ein altes Wort. Deswegen verstehe ich das anders. So hat Jesus erstmal aus der Teure vorgelesen, aus der Tora vorgelesen, und dann hat er gelesen aus den Propheten. Siehst du? Interessant. Oder die Auslösung des Knaben bei Jesus, Lukas 2, oder Namensgebung bei der Beschneidung. Ne? All das ist im Neuen Testament und noch eine ganze Reihe von anderen Dingen belegt. Ganz interessant. Ähnlich belegt ist auch zum Beispiel, dass die noachitischen Gebote für die Christen aus den Heiden oder die Gläubigen aus den Heiden besser gesagt wichtig sind. Götzendienst verboten, sexuelle Unreinheit aller Art verboten. Und Blut. Man kann, ja, wir sagen Ersticktes oder Blut essen. Es könnte sein, dass ursprünglich, weiß nicht, es könnte sein, dass ursprünglich, so vermuten Safai und Flusser, es einfach nur Blut geheißen hat. Blut. Und Blut bedeutet umbringen, Menschen umbringen. Und das würde die drei noachitischen Basisgebote sein. Es könnte auch sein. Nun, wir haben Ersticktes, wir haben Blut, wir haben das halt so, das sind dann vier Punkte. Interessant bei dieser Gelegenheit, warum heißt es, die Blute deines Bruders Abel schreien zu mir? Die Blute. Davon ist das abgeleitet. Blut, Mord. Ja. Dann gibt es Rückübersetzungen ins Hebräische. Der griechische Text sagt, und das Lukas 14, 26, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter. Wie kann Gott sagen, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und Vater und Mutter ehren, wenn Jesus kommt und sagt, du sollst deine Mutter und deinen Vater hassen und mich lieben. Das ist doch eine Unmöglichkeit, ist doch ein Widerspruch. Hassen bedeutet hassen, aber hassen bedeutet auch an zweiter Stelle haben. Weniger lieben oder nicht so lieben wie. Ne? Beide Möglichkeiten. Wird mir doch keiner sagen, dass der Jakob seine Frau Lea gehasst hat. Als Gott sah, dass Lea gehasst war, dass Lea an zweiter Stelle stand. Wenn der die Frau gehasst hätte, ich muss nur dran denken, wie er liebevoll, wie wäre das, das ist so schön, wie er das sagt, und dort habe ich Lea begraben. Das geht mir richtig zu Herzen. Wie er das sagt, dort habe ich in der Höhle Machpella, da habe ich Lea begraben. Ah, da kommt das, ne? Okay. Lukas, ich habe vorhin gesagt, der Lukas ist genauer in der Wiedergabe der griechischen Texte. Und da sind die meisten Hebraismen drin. Mehr, am wenigsten bei Markus, am meisten bei Lukas und dazwischen liegt Matthäus. Jesus sagt, das in Lukas, das ist wahrscheinlich genau wie hier das Tonband an. Bei Matthäus haben wir die Interpretation. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich. Ne? Matthäus sagt nicht, wer seinen Vater und Mutter hasst. Oder einfach, ganz einfach, Vater, ich habe gegen den Himmel und vor dir gesündigt. Tja, wie, was ist das denn? Himmel ist ein Ausdruck für Gott, Shamayim. Genau wie Lashon, die Zunge hat gesagt. Die Zunge hat gesagt, die Kraft hat gesagt. Hamakom, Amar, der Ort hat gesagt. Gott redet an einem Ort. So, ich habe gegen Gott gesündigt. Und vor dir? Ja, wie, was, wo? Der Mann war doch im fremden Land. Merkt ihr? Also, vor dir, das heißt also eigentlich, ich habe gegen dich gesündigt. Ne? Das sind Idiome und das wird weiterhin so übersetzt. Und das zeigt uns den hebräischen Hintergrund. Himmel, ein Euphemismus für Gott. Amen. Da haben wir einen Klops. Oh, wei, wei. Alle Heiden, die an Jesus glauben oder an Gott glauben, alle Juden machen es richtig mit dem Amen. Nur einer hat es verkehrt gemacht. Jesus. Der hat nämlich immer gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Und das ist ein Schmarrn. Also das ist ja wohl echt der Hammer. Da müsst ihr euch mal vorstellen, dieser Pathos. Am Kreuz hängt Jesus. Am Kreuz hängt Jesus, kann kaum sprechen, weil er fast erstickt. Dann sagt der Mann neben ihm, Herr, denke an mich, wenn ich in dein Reich komme. Und dann sagt Jesus, wahrlich, ich sage dir, wie auf dem Katheter. Wie ein Professor auf dem Kart. Es gibt's doch nicht. Nein. Wenn man Amen sagt, dann sagt man Amen nachdem man etwas gesagt hat. Man selber oder ein anderer. Wenn du was gesagt hast, da sage ich dazu Amen. Und wenn ich dann noch einen Kommentar habe, dann sage ich, ich sag dir was. So und so und so. Und noch eine dritte Möglichkeit. Bei Jesus ist das so. Ein Ereignis, ein Vorfall, ein Geschehnis. Auf ein Geschehnis sagt man auch Amen, hier bei Jesus. Und dann sagt er, zum Beispiel der Mann kommt zu ihm und sagt ihm, hör mal, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, keiner kann das tun, was du tust, sagt Jesus, Amen. Amen, ich sage dir, ne? Und viele andere Dinge mehr. Nein, Luther, der kannte sich ja im Judentum bestens aus. Ich meine, ich habe riesen Respekt vor seiner Lebensleistung, vor dem, was er gemacht hat. Fantastisch die Sprache, fantastisch. Der Mann hat in 6 oder 8 Wochen das Neue Testament übersetzt. Das kriegen manche Leute in Jahren nicht fertig, obwohl sie heute mehr Geld und Computer haben. Ja, ich warte auf eine gewisse Übersetzung. Ich habe das schon ein paar Mal hingeschrieben. Melden sich nicht. Unglaublich, ne? Was der Luther geleistet hat, also bitte, auch wenn er viele Fehler drin hat in seiner Übersetzung, das macht alles gar nicht so viel aus. Er hat ein Riesending gemacht. Was ich nicht leiden kann bei ihm, war natürlich seine Stellung zu den Juden. Da hat er sich aber nicht nur vergaloppiert, aber das hat seine Geschichte, warum das so ist. Aber Luther, der fängt plötzlich mit wahrlich, wahrlich an und alle übersetzen mit wahrlich, wahrlich. Es ist doch ein Schmarrn, Mensch. Das kann man doch nicht machen. Ne? Amen. Du sagst immer Amen, fertig, bei der richtigen Stelle. Und ich auch. Nur Jesus weiß das nicht. Ne? Keine Ahnung. Ne? So. Ja, das ist schon schade. Ne? Nein, Luther hat sich mit dem Apostel Paulus gleichgesetzt. Und er hat den Katholizismus, und das war einer der fatalsten Fehler, die er sich je geleistet hat, er hat den Katholizismus gleichgesetzt mit Judentum. Und deswegen haben wir in unserem Gehirn die Vorstellung, dass das Judentum eine furchtbar gesetzliche Sache ist. Und das ist schade. Das ist schade. So, gehen wir weiter. Wer schrieb das erste Evangelium? Ich will das nur ganz kurz streifen. Es gibt ein sogenanntes synoptisches Problem. Man hat sich mit allen möglichen Dingen da beschäftigt. Die Evangelien beginnen unterschiedlich. Markus startet mit dem Geschlechtsregister, dem Nachweis, dass Jesus ein Sohn Davids ist. Markus beginnt mit Evangelium von Jesus Christus und sagt gar nichts von seiner Geburt. Lukas bezieht sich auf Tatsachen und Augenzeugen, auch hinsichtlich der übernatürlichen Dinge. Er schildert die Sache mit Zacharias und so weiter. Die wunderbaren Dinge wie Geburt, Auferstehung und Himmelfahrt am Anfang sowie am Ende von Matthäus und Lukas gibt es bei Markus nicht. In den ältesten Manuskripten, die wir von Markus haben, fehlt das, was also alles steht nach dem leeren Grab. Es geht bis zum leeren Grab und dann ist Schluss und danach kommt die ein Zusatz, ein späterer Zusatz. Wir haben also bei Markus keine übernatürlichen Geschichten von Geburt und Auferstehung sowie Himmelfahrt. Markus ist das, hört, was ich sage, Markus ist das längste Evangelium. Warum? Er dramatisiert, er tagumisiert, er schmückt sein Material aus. Bei Lukas ist die Schilderung so groß, bei Matthäus so, bei Markus so, wo die dreifache Tradition herrscht. Er ist länger. Wir wissen es, wir haben es vorhin bei Eusebius gehört, warum das so ist. Er hat Petrus als Augenzeugen gehabt und hat er noch einiges mit hinzugefügt, zum Beispiel Jesus sah ihn an und liebte ihn. Ne? Oder Jesus brach es fast das Herz, als er gesehen hat, diesen armen Kerl da, diesen Aussätzigen, der da zu ihm kam und sagte, wenn du willst, kannst du mich wohl reinigen. Da gibt es eine Reihe von Dingen, die er ausschmückt. Im 18. Jahrhundert hat man angefangen, die Evangelien zu attackieren. Da gab es Namen wie Storck und Griesbach und Bauer und Storr, Strauß. Und da hat man angefangen, die sogenannte historisch-kritische Theorie oder Hypothese. Man hat dann die hohe Moral und Ethik Jesu hervorgehoben und mit der Konsequenz, eigentlich ist Jesus gar nicht nötig, wir kommen ohne ihn klar. Ja, historischer Jesus, ein Satz von ihm ist da. Auf dieser Basis formulierte Christian Hermann Weisse 1838, also vor 170 Jahren, gleichzeitig mit einem anderen Theologen, Christian Gottlob Wilke, die sogenannte Markus-Hypothese, die circa 30 Jahre später von einem gewissen Heinrich Julius Holzmann dann betoniert wurde und in ihren Eingang in die meisten theologischen Seminare fand. Basis ist die Leugnung der übernatürlichen Ereignisse um Geburt, Auferstehung und Himmelfahrt Jesu. Weil Markus diese Dinge nicht erwähnt, ist er der Erste, der schreibt, so sagt man. Das war die Begründung. Weil Markus von der Geburt Jesu, den übernatürlichen Ereignissen um die Geburt, um die Auferstehung und die Himmelfahrt nichts erwähnt, vor allen Dingen in den ältesten Manuskripten, deswegen ist das so, dass man ihn als den ersten Schreiber ganz gegen die Tradition erfindet. Bis dahin waren Matthäus und Lukas die Ältesten. Und jetzt ist das allgemeingut geworden. Geh irgendwo hin, die sagen dir, Markus hat das erste Evangelium geschrieben. Er ist der kürzeste. Nein, er ist der längste. In der gemeinsamen Tradition gibt es ungefähr, also in der dreifachen Tradition, hat Markus 7800 Wörter Matthäus 6800 und Lukas 6400 Wörter. In der Wissenschaft ist es so, dass das kürzeste Manuskript immer das älteste ist. Also folglich, wer ist Lukas? Mir ist das auch ganz egal, wer zuerst geschrieben hat. Das ist mir ganz egal. Aber ich hasse diese Begründung. So, der hebräische Faktor ist unabdingbar. Wenn wir das Neue Testament, wenn wir Jesus wirklich verstehen wollen, in vielen Dingen Jesus verstehen wollen. Jesus ist nicht ein Ritter gewesen, ein Ritter aus dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Ne? Ist er nicht gewesen. Er war kein Germane, er war Jude. Okay? Der hebräische Faktor ist unabdingbar. Niemand in späteren Generationen aus der griechischsprachigen Welt wäre je in der Lage gewesen, die Evangelien in einer so hebräischen Art und Weise zu schreiben, wie es geschehen ist. Das hätte man nie tun können. In der Diaspora, 100 Jahre später, wäre sowas völlig unmöglich gewesen, so etwas zu schreiben. Aber Griechisch war absolut notwendig zur Verbreitung des Evangeliums. Zum Verständnis der Schrift indes ist es wichtig, dass wir Hebräisch berücksichtigen. Wir haben es bei der aktuellen Verstärkung des Interesses an den hebräischen Hintergründen des Neuen Testaments sowie an der wachsenden Liebe zum Thema Israel klar und deutlich mit einem heilsgeschichtlichen Phänomen zu tun, und wir müssen uns diesem Phänomen unbedingt stellen. Also, wir brauchen ein Umdenken, und ich sage es nochmal, ich glaube, der Zugang, den wir haben, der sprachliche Zugang, ist eine wirkungsvolle Waffe gegen die historisch-kritische Hypothese. Gottes Tora wird auch im Neuen Testament gelehrt. Wir haben im Neuen Testament gewissermaßen 1100 bis 1200 Gebote. Bei Jesus, bei den Aposteln, in der Apostelgeschichte. Das muss man erstmal swallowen, ja, runterschlunken. Ja. Im Rabbinismus gibt es 613, 248 du sollst und 365 du sollst nicht. Also für jeden Tag eins. Ne, du sollst nicht. Inzwischen sind einige weggefallen, wie die Rabbinen auch selbst sagen, weil der Tempel ja nicht mehr steht. Aber bei den Propheten und in den Psalmen und Schriften gibt es ja noch weitere, außer den 613. Aber alles wird zusammengefasst in dem einen Wort: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Gottes Tora wird in ein neues Herz reingeschrieben durch den Heiligen Geist. Er gibt nicht eine neue Tora. Er gibt einen neuen Bund, aber nicht eine neue Tora. Und wenn er sagt, ich habe euch ein neues Gebot gegeben, dann steht da, es ist auch das alte Gebot, das schon immer geherrscht hat. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst oder liebe deinen Nächsten, denn er ist so wie du. Das Neue am Neuen ist, es ist geschehen in einem fantastischen Vorbild. Durch Jesus und sein Leben und durch Tatsachen, durch die Praxis. Gott stiftet einen neuen Bund, nicht eine neue Tora. Und das hat er bereits bei Jeremia gesagt, das hat er bei Hesekiel gesagt. Das hat er schon zu Moses Zeiten gesagt. Mose sagt, beschneidet eure Herzen. Und dann hat er offensichtlich gesehen, dass das nicht funktionieren wird. Dann hat er gesagt, Gott wird eure Herzen beschneiden. Ein paar Kapitel weiter im 5. Buch Mose. Es geht über ein neues Herz. Und das hat David ganz deutlich und klar erkannt. Und somit ist David, wenn wir Davids Psalmen lesen, ich hab seine Psalmen x-mal durchgelesen, das ist über einen längeren Zeitraum, schon viele Jahre her, und Da habe ich eins festgestellt. David hat dieselbe Theologie wie Paulus. Dieselbe Theologie wie Paulus. Sicher, er sagt, du willst kein Schlachtopfer, Brandopfer und so weiter. Klar, für so eine Tat, die er getan hatte, Psalm 51, gab's ja kein Opfer. Sollte ja getötet werden. Und ich zweifle, dass es einfach daran lag, dass Nathan, der ein einflussreicher Prophet war, sich auf seine Seite gestellt hat. Und dann gab es diese sogenannte David-Nathan-Connection. Und dass er deswegen überlebt hat, hätte ja sein können, ne? Ja, wer weiß, was kluge Theologen alles erfinden. Nein, David hat erkannt. Und er hatte nicht mehr als höchstens die 5 Bücher Mose, wenn er sie hatte. Möglicherweise nur das Deuteronomium, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall konnte er lesen, auf jeden Fall konnte er schreiben. Aber was David erkennt, ist, Gott kommt es auf ein neues Herz an. Gott kommt es auf einen Zerbruch an. Gott kommt es auf ein Herz an, das bußfähig ist, einsichtig ist, das sich ändern will. Auf ein Herz, das einfach zerbrochen ist. Du willst ein zerbrochenes Herz, einen zerschlagenen Geist. Darauf kommt es an. Ein neues Herz. Und darin sind wir uns auch mit den Rabbinen einig. Denn die sagen das auch. Tja, und so wünsche ich, dass das auch Teil unseres Denkens wird. Viel, viel mehr. Dass unser Nächster durch unser zerbrochenes Herz gesegnet wird. Ich sage es nochmal, wie vorhin, das ist eigentlich das A und O unseres Glaubens. Dass wir als Menschen wieder funktionieren, in der Gemeinschaft untereinander, ohne Neid, ohne Eifersucht, ohne Streit und ohne Zank und ohne Mord und Totschlag. Auch ohne Rufmord. Und dass wir das in der Gemeinde lernen und dass das sich nach außen ausbreitet. Das ist das Überzeugende und nicht einfach nur Religion. Und damit können wir Menschen retten. Anders funktioniert das nicht. Ich mache hier einen Punkt. Wir treffen uns um 7. 7 Uhr, ne?
7 Uhr, ja.
Gut. Herr Jesus, wir danken dir herzlich. Du bist auch der stille Gast in unserem Gespräch gewesen. Ich bitte dich, dass du uns das auch zu verinnerlichen hilfst und bitte dich, dass du einen jeden segnest und auf unserem Weg uns bewahrst. Amen.